Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13, versucht der Apostel Paulus, eine Unklarheit bei den Thessalonichern zu bereinigen. Er schreibt ihnen da: Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig zu sein, wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Mit einem Wort des Herrn sagen wir euch, die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, werden gegenüber uns, die wir beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grabe auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Soweit der Text aus der Guten Nachricht Bibel. Diese Verse im Thessalonicher Brief sind eine der wenigen Stellen in der Bibel, die von der Entrückung sprechen. Unter Entrückung verstehen wir, was Paulus im Vers 17 so ausdrückt. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Für viele Menschen wird das also das Ende ihrer Erdenzeit sein. Sie werden nicht sterben und trotzdem praktisch lebendig mit Jesus in den Himmel eingehen. Und das, wie Paulus hier erklärt, zusammen mit denen, die schon im Glauben an Jesus gestorben sind. Diese Entrückung geschieht irgendwann, bevor die Welt untergeht. Sie betrifft nicht alle Menschen, sondern nur die Nachfolger Jesu, die Gläubigen. Es gab eine Zeit, wo die Erwartung der Wiederkunft Jesu zur Entrückung seiner Gemeinde sehr lebendig war. Die Christen haben viel mehr damit gerechnet, dass sie irgendwann an einem Tag wie jeder andere Jesus wirklich und leibhaftig begegnen könnten. Diese Erwartung ist im Lauf der Jahre verblasst und heute weiß kaum noch jemand, was Entrückung eigentlich ist. Es ist natürlich fantastisch, sich vorzustellen, da kommt Jesus in einer leuchtenden, riesigen Erscheinung vom Himmel herab, für alle sichtbar, berührt aber nicht die Erde. Er befindet sich in einer Wolke und bleibt einige hundert Meter über der Oberfläche stehen. Auf einmal erhebt sich ein riesiger Schwarm von Menschen. Sie werden von Jesus wie von einem Magneten angezogen. Sie treffen sich mit ihm in der Wolke. Gräber haben sich geöffnet und längst Verstorbene sind plötzlich auferstanden. Schon viele Verkündiger und Evangelisten haben diese Ereignisse weit über das ausgemalt, was die Bibel sagt. Ein interessanter Aspekt der Entrückung ist auch, wie die Welt aussehen mag, wenn tote und lebendige Nachfolger Jesu verschwunden sind und kein christliches Zeugnis mehr auf dieser Welt existiert. Aber mich interessieren heute nicht so sehr die spektakulären Umstände bei der Entrückung. Mich interessiert das Resultat. Es heißt, dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Darauf kommt es an. Die Begegnung und das Zusammenleben mit Jesus. Wo Jesus ist, da ist der Himmel, da ist der Ort ewiger Glückseligkeit. Die Bibel beschreibt den Himmel als einen überaus herrlichen Ort. Zum Beispiel Offenbarung Kapitel 21, Vers 21. Die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes Tor bestand aus einer einzigen Perle. Die Hauptstraße der Stadt war aus reinem Gold, so durchsichtig wie Glas. Oder zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 21. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Oder Offenbarung Kapitel 22, Vers 3. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Alle, die dort sind, werden Gott als Priester dienen. Sie werden ihn sehen und sein Name wird auf ihrer Stirn stehen. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder Lampe noch Sonnenlicht. Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden in alle Ewigkeit als Könige herrschen. Im Himmel gibt es also viele Dinge nicht mehr, die uns das Leben hier so schwer machen. Andererseits gibt es viele Dinge, nach denen wir uns hier so gesehnt haben, die wir vermisst haben. Aber was den Himmel eigentlich zum Ort der Herrlichkeit macht, sind nicht die Perlentore und die goldenen Straßen, nicht die Abwesenheit von Sünde, Tod, Leid und Tränen, sondern was den Himmel zum Himmel macht, ist die Gegenwart Jesu. Nun sagt Paulus den Thessalonichern, wir werden für immer mit Jesus zusammen sein. Was werden sich die Thessalonicher darunter vorgestellt haben? Zu ihrer Zeit gab es noch keine Offenbarung mit einer ausführlichen Beschreibung der Herrlichkeit, kein fertig geschriebenes Neues Testament. Jedenfalls war der Ort, wo Jesus wohnte, für sie ein Ort ohne Verfolgung, ohne Ablehnung und Hass, wie es gerade hier und jetzt in Griechenland geschah. Wo Jesus war, gab es keine Versuchungen zu Götzendienst, zu alten Gewohnheiten und Sünden. Hier war keine eiserne Disziplin mehr nötig. Es gab keine Gesetze und keine Strafen mehr. Die jungen Gläubigen brauchten keine Angst mehr vor Irrlehren und vor Abfall zu haben. Dafür würden sie Jesus sehen, den sie ja nur von den Berichten des Apostel Paulus her kannten. Und sein Anblick würde die Erfüllung aller Wünsche und Träume sein. Die Aussicht auf die Entrückung und die Begegnung mit Jesus musste den Thessalonichern sehr nahe gewesen sein. Sie rechneten ja noch zu ihren Lebzeiten mit der Wiederkunft Jesu. Ihre Frage war nur, ob die Gemeindeglieder, die in der Zwischenzeit gestorben waren, auch mitkommen würden. Da frage ich mich, was diese Vorstellung der nahen Wiederkunft Jesu wohl damals bewirkt hat. Was es überhaupt bewirken kann und bewirken soll. Die Aussicht auf die Nahwiederkunft Jesu kann sowohl Gutes als auch Schlechtes bei den Christen bewirken. Einmal kann sie Tatenlosigkeit und Faulheit hervorrufen. Und das ist wohl auch bei den Thessalonichern teilweise geschehen. Sie haben sich gedacht, ach, wenn Jesus sowieso bald wiederkommt, dann brauchen wir ja nicht mehr zu arbeiten, kein Geld verdienen, nichts mehr lernen, dann können wir einfach ausruhen. Obwohl das eine Möglichkeit ist, die Wiederkunft Jesu zu erwarten, ist es doch nicht das, was die Bibel erreichen will. Da niemand genau weiß, wann Jesus kommt, sollen wir unser Leben voll gestalten. Die Erwartung der Entrückung kann aber auch Fleiß und Geschäftigkeit bewirken. Wenn wir nur an die Adventszeit denken, dann sehen wir, was alles vor Jesu Ankunft geschehen kann und muss. Da sind viele Vorbereitungen zu treffen, vieles zu ordnen. Angefangene Projekte müssen fertiggestellt werden, Schulden sollen beglichen sein, Erklärungen und Anweisungen gegeben werden. Oft muss erst noch Versöhnung stattfinden und Frieden mit Verwandten und Nachbarn muss geschlossen werden. So ist auch einiges zu bereinigen und zu klären, bevor wir fertig für die Begegnung mit Jesus sind. Die Erwartung der Wiederkunft Jesu kann auch Freude bewirken. Wir wissen, wir sind hier nicht zu Hause, aber bald werden Tränen sich in Lachen verwandeln. Die schweren Verfolgungszeiten in den ersten Jahren des Christentums waren sicher nur zu ertragen, weil die Nachfolger Jesu wussten, sie werden einmal bei ihrem Herrn in ewiger Herrlichkeit sein. Diese Freude auf die Begegnung mit Christus kann uns helfen, die Lasten und Probleme unserer Zeit leichter zu ertragen. Die bevorstehende Wiederkunft Jesu kann auch zur Selbstverleugnung führen. Wir wissen, dass alles, was uns jetzt gehört, was uns wichtig ist, woran wir hängen, wird bald zurückbleiben. Dann kommt etwas Neues, etwas Besseres. In diesem Licht besehen ist es verhältnismäßig leicht, auf Reichtum, Ehre und Besitz zu verzichten und hier schon Jesus unbeschwert nachzufolgen. Ebenso kann die Erwartung der nahen Wiederkunft Jesu uns zur Reinheit und Heiligung motivieren. Wir wissen, bald gelten andere Werte, bald zählt nicht mehr die Meinung der Gesellschaft. Dann stehen wir vor Gottes Thron. Jesus bewertet unser Leben. Es ist besser, wir richten uns gleich auf die neuen Umstände ein. In diesem Brief erklärt der Apostel Paulus nicht nur, dass wir mit Jesus zusammen sein werden für alle Ewigkeit, sondern auch noch, wer zum Himmel kommt und wodurch und wie. In Vers 16 von 1. Thessalonicher 4 heißt es, zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Das erklärt schon mal, wer mit Jesus im Himmel sein wird, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind. Das betrifft natürlich zunächst die Gläubigen aus der Gemeinde in Thessalonich. Sie hatten sich gerade von ihren Götzen, ihrem unmoralischen und sündlichen Lebenswandel getrennt und waren Christen geworden. Sie hatten ihr Vertrauen auf Jesus und seine Worte gesetzt. Sie hatten sich fest und unerschütterlich darauf verlassen, was Jesus gesagt hatte. Aber es waren ja nicht nur die Thessalonicher, die Jesus vertrauten. Da waren noch die vielen Leute, die sich Pfingsten in Jerusalem zu Jesus bekehrt hatten. Einige von ihnen waren bestimmt schon gestorben. Diese Nachfolger Jesu kamen aus verschiedenen Völkern, Kulturen, Ländern, aus unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen. Sie und die Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und alle, die durch den Dienst des Paulus und der anderen Apostel zum Glauben gekommen waren, würden bei der Entrückung dabei sein. Sie sind im Vertrauen auf Jesus gestorben. Das sind aber noch längst nicht alle. Als Jesus noch über die Erde ging und zu den Juden sprach, kamen auch viele von ihnen noch zum Glauben. Der Blinde, der sehend wurde, der Gichtbrüchige, dem Jesus die Sünden vergab, all die anderen, die geheilt wurden und ihm vertrauten, dazu der verlorene Sohn, der Zöllner, der um die Vergebung bat, und dann natürlich auch Maria und Martha samt Lazarus und all den Jüngern, die Jesus berufen hatte. Zu denen, die aus den Gräbern steigen, um dem Herrn in den Wolken zu begegnen, werden auch die Gläubigen des Alten Testamentes gehören. Vorne dran die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, dann aber auch Mose, Josua, Ruth, die Propheten und viele, viele andere. Nun werden aber nicht nur die Toten der Vergangenheit zur Entrückung auferstehen, sondern auch alle Nachfolger, die nach dem Neuen Testament gestorben sind, sei es in den Verfolgungen der römischen Kaiser, der atheistischen Gewaltherrscher, in Katastrophen oder einfach durch Krankheit und Alter. Offenbar befürchteten die Christen in Thessalonich, dass nur die Lebenden den Herrn sehen werden und die Toten die Entrückung versäumen und in ihren Gräbern bleiben. Da kann Paulus sie beruhigen. Es sind zuerst die verstorbenen Nachfolger Jesu, die ihm entgegengerückt werden. Dann sind es aber auch alle in dem Moment lebenden Jünger Jesu. Das bedeutet eben, dass eine bestimmte Generation von Christen nicht sterben, sondern gleich verwandelt werden wird. Diese Erwartung war für die erste Gemeinde sehr real und nah. Niemand hätte wohl damit gerechnet, dass Jesu Wiederkunft sich länger als 2000 Jahre hinziehen würde. Es geht jedoch nicht um die Frage, wann wird Jesus erscheinen und wie lange dauert es noch. Die größte Wahrheit in diesem Abschnitt ist, dass die Christen einmal für immer bei Jesus sein werden. In der Gegenwart Jesu ist es gut, da ist Friede, Ruhe, Geborgenheit und Erfüllung aller Wünsche. Die Gegenwart Jesu hat zwei Aspekte. Der eine ist, wenn wir zu ihm gehen werden, weg von dieser Erde, dahin, wo er jetzt beim Vater ist. Dort im Himmel herrschen ganz andere Dimensionen und Umstände. Der andere Aspekt ist, dass Jesus schon hier auf dieser Erde mit uns ist. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, sagte er: Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Das ist die Gegenwart Jesu bei uns hier unten, wo er gewissermaßen uns folgt. Da, wo wir sind, wird auch er sein. Das, was wir erleben und erleiden, wird er mit uns zusammen erleiden. Er wird uns beistehen und schützen und stärken. Der göttliche Weggefährte hier wird auch in der Ewigkeit mit uns sein, beziehungsweise wir werden dann bei ihm sein. Wir beten noch. Herr, es sind großartige und schwer zu begreifende Verheißungen, die du uns in deinem Wort geben lässt. Wir danken dir für den Trost und die Hoffnung, die in der Aussicht deiner Wiederkunft liegen. Hilf uns recht zu verstehen, was du uns sagen willst und unser Leben entsprechend einzurichten. Amen.